Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden heute über eine Jahrhundertidee, über das Investmentprodukt, welches die Geldanlage revolutioniert hat. Wir reden heute über ETFs. Unser Gast kennt sich mit ihnen aus wie kein zweiter. Er entwickelt sie mit großem Erfolg, ist zum Beispiel Erschaffer des MSCI World ex USA. Und so schauen wir mit ihm hinter die Kulissen des Billionen-Business, bekommen Antworten auf alle denkbaren Fragen. Wie baut man einen ETF? Wie erkenne ich den besten? Welche Risiken gibt es? Und wie groß ist das Swap-Problem wirklich? Ein Gespräch mit Olivier Solac.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 23. März 2024. Ja, und der DAX hat die siebte Pluswoche, lieber Holger. Man kommt gar nicht mehr aus dem Zählen und Aufeinanderaddieren raus in Folge. Siebte Pluswoche in Folge hingelegt, plus 1,5%. Und es wird noch besser. In 16 von 21 Wochen gab es Gewinne, also von den vergangenen 21 Wochen. Ja, und die 5-Wochen-Verluste, die lagen nie über 1%. Und das ist jetzt mal eine wirklich lange Serie. Eine ähnlich lange Serie gab es nämlich zuletzt 2015. Und das ist dann jetzt doch schon 9 Jahre her.
Stimmt. Und vor allen Dingen, ich finde diese Wochenverluste, die nie über 1% lagen, das ist wirklich das Bemerkenswerte. Es geht so wirklich in so einem Schaukelwagen nach oben. Wir sind so wirklich ohne große Disruption, als ob es keine Probleme der Welt gäbe, finde ich schon bemerkenswert.
Ich glaube, gab es große Probleme, gerade in dieser Woche wieder.
Aber wir hatten taubenhafte Notenbanken. Die Federal Reserve hat ja gesagt oder durchblicken lassen, dass die 3 Zinssenkungen trotz Inflation, als sie an denen festhält. Die Schweizerische Nationalbank hat schon mal die Zinsen gesenkt und die Bank of England hat auch gesagt, Zinsen, die werden wir auch demnächst senken. Dann gab es noch ein bisschen KI-Fantasie dazu und fertig.
Man gibt sie nicht. Plus ja, immer eine Prise KI-Fantasie und schon haben wir das Wochenplus erreicht. Aber ja. So ist es.
Ja. So einfach ist es.
Schauen wir mal auf den DAX, lieber Holger. Da haben wir relativ deutliche Gewinne. Unter dem Strich ja 1,5%, das haben wir gesagt. Siemens Energy, fast 15%. Gab es eigentlich irgendwelche News zu? Nee.
Ja, doch, oder? Die wollen wieder... Windrotoren herstellen. Das hatten sie eingestellt, weil es ja Qualität
ist. Ist das nicht eher eine schlechte Nachricht, dass sie das wieder machen wollen?
Ich weiß es nicht. Also, vielleicht machen die das ja jetzt auch mit KI, mit digitalen Zwillingen. Das könnte man mit Nvidia und mit Siemens Technik könnte man das irgendwie machen. Dann hätte man, so wie das Vestas nämlich macht, die machen das nämlich auch mit digitalen Zwillingen und dann hat man das Problem nicht mit den Qualitätssachen. Tja, vielleicht machen die das jetzt auch so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall machen sie wieder Rotoren.
Gut, wen haben wir noch da oben? Vonovia, 11%.
Das ist einfach der Verlierer der vergangenen Woche, hat jetzt die Seite gewechselt und Zalando hat die zweite Woche in Folge im Plus gemacht.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist fast schon auffällig. Was gar nicht mehr auffällig ist, dass das Rheinmetall unter den Top-Werten ist, wieder fast 10% gewonnen. Das ist wirklich, das geht immer so weiter. SAP taucht ja auch wieder auf, ist ja auch ein absoluter Outperformer.
Komm, wir müssen jetzt mal BASF und Covestro, das ist ja Chemietitel, die tauchen ja fast nie da auf. Und BASF hat in den letzten 5 Jahren 60% hinter dem DAX, liegen sie zurück. Und jetzt oder nie hat doch der Bärberger alles drüber geschrieben. Und
dann würde ich eher sagen, dann lieber, dann wahrscheinlich eher nie.
Meinst du? Seien sie nicht so. Komm, und jetzt kommt dein großer Rant. Damit bist du ja schon seit gestern um 16.40 Uhr unterwegs und jetzt bitte Adidas minus 2,3. Ich würde noch das ansagen und jetzt würde ich mich mal kurz zurücklehnen und du könntest einfach mal da loslegen. Bitte, Herr Sommerfeld.
Ach, was soll ich da eigentlich noch sagen? Das ist, ehrlich gesagt, ist inzwischen, wir haben jetzt Samstag, das ist alles dazu gesagt. Ich finde es wirklich furchtbar, dass es diese Entwicklung, diese Entscheidung gab, dass Adidas vom Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft verschwindet. so ein bisschen störend ist, dass dann Robert Habeck und Co., dass die dann alle in diesen Reigen eingestimmt haben. Und ja, das sind fast schon wieder Kontraindikatoren für diese Aufregung. Mhm. Da mag man sich schon fast gar nicht mehr aufregen. Aber ich finde ja, also mehr sauer und mehr enttäuscht kann man eigentlich, finde ich, muss man inzwischen als über Adidas. Ist schon auch bitter, wenn sozusagen so ein Konzern nicht mehr an seinen wichtigsten Klienten glaubt. Und während andere offenbar dem Standort Deutschland oder meinetwegen auch der deutschen Nationalmannschaft das große Comeback zutrauen, wie beispielsweise Nike.
Sauer? Bist du jetzt Adidas sauer?
Zu Anfang war ich vor allen Dingen auf Adidas sauer. Inzwischen bin ich vor allen Dingen auf den DFB sauer. Und ich sag dir auch, das hat seit Freitagnachmittag hat das noch eine ganz neue Dimension erreicht. Also erstmal, wie gesagt, diese Entscheidung mit Adidas. Und dann setzen die dem eigentlich fast noch die Krone auf, wie ich finde, und verkünden dann am Freitagnachmittag einen weiteren Sponsorenvertrag. Es gibt nämlich einen neuen Medienpartner des DFB und das ist TikTok. Ja. Und also, das ist wirklich, schlimmer kann es doch gar nicht werden. Also, der DFB ist sowieso ein wahnsinnig schlechter, gemanagter Laden. In den letzten 20 Jahren gefühlt 10 Präsidenten. Quasi jeder ist mit einem Skandal abgetreten und das, was in dieser Woche da passiert, also ich meine, vom Timing auch dann noch TikTok zu produzieren, in den größten Shitstorm, den dieses Land seit Ewigkeiten erlebt hat, sagst du auch noch so, und unser neuer großer Medienpartner ist jetzt TikTok. Ich meine, wie ist das in den USA gerade? Die sollen da verboten werden? War da nicht irgendwie sowas?
Mhm.
Also das ist wirklich, und der gleiche Typ, der da gestern sich hinstellt und diesen Deal mit Nike verkündet, ja, so ganz in einem Business-Ton und irgendwie Nike hat das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und zudem mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt. Das ist dieser, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, der Vorsitzende der Geschäftsführer der DFB GmbH, Holger Blask. Und Holger Blask stellt sich dann Freitagnachmittag hin und sagt, so, und unser offizieller Entertainment-Partner ist jetzt TikTok. Herzlichen Glückwunsch.
Naja, du musst ja sagen, TikTok, damit erreichst du eine junge Zielgruppe. Und wenn du die wahre Fußball an die junge Zielgruppe weiter ranbringen willst, ist es wahrscheinlich nicht die schlechteste Plattform. Die Frage ist, ob du politisch ja, mit TikTok zusammenarbeiten willst, aber die Kundschaft, also sowohl in Amerika als auch in Deutschland, die nutzen das halt so. Und jetzt musst du dich fragen, wie positionierst du dich da? Und die meisten Werbungtreibenden machen das ganz genauso. Die gehen auch zu TikTok. Könnte man ja auch sagen, da ist doch der Xi Jinping im Hintergrund und wenn der keinen Bock mehr hat, dann spaltet er hier die Gesellschaft mit dem Service. Aber dann, wenn es dann darum geht, mach mal Werbung da, dann machen sie trotzdem damit. Also ich weiß es nicht.
Holger, der DFB rühmt sich jetzt seit Jahrzehnten damit, eine große gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Ja?
So, stimmt.
Und dann, also wirklich, mit jeder Faser ihres Seins und ihres Tuns und ihres Redens.
Ach, komm.
Ja, und dann kommen sozusagen wir sind Wirtschaftsredakteure, Finanzpodcaster. Also wir wissen schon, dass auch Ökonomie eine Rolle spielt, ja. Aber dann sozusagen, also das ist wirklich, und dann komplett in diesen Business-Modus auch verbal umzuschwenken. Also
Du bist Fußballromantiker, hör doch auf. Ja, euer Stadion heißt in Bremen doch auch Wohninvest. Was denn für ein Mist? Das ist doch auch kein
tolles Ding. Komm doch nicht wieder mit der Nummer. So, mein Rant ist auch beendet. Aber ist lang genug.
Ich meine, du wolltest auch sagen, wie will doch mein Stadion? Also, ich gehe ins Wohninvest-Stadion? Nee, da will ich doch auch nicht hingehen. Und jetzt zu sagen, da ist es aber okay und woanders ist es nicht okay, finde ich jetzt. Die Fußballnationalmannschaft hat eine Vorbildfunktion. Weiß ich nicht. Muss auch patriotisch denken. Ja, aber wirst du für Patriotismus 50 Millionen weniger nehmen, wenn du gerade selbst eine Geldkrise hast?
Ach, so viel wäre es doch gar nicht. 50 Millionen ist der aktuelle Vertrag. Ich meine, glaub doch nicht, dass Adidas, die hätten auch mehr als 50 Millionen bezahlt. Die hätten vielleicht nicht 100 Millionen bezahlt, weil dafür Adidas ist das tatsächlich ein Drittel des aktuellen Jahresgewinns, während für Nike das, ich will nicht sagen Peanuts sind, aber doch, der Gewinn ist ja deutlich höher. Aber egal, ich mag mich doch.
Einen Fußball-Streit-Podcast super, das gefällt mir.
Wir sind auch schon viel zu lang damit. So, wir machen jetzt weiter. Wir gucken auf die amerikanischen Börsen. Nike hat dort die beste deutlich Woche. Verloren.
Der Ausblick war schlecht. Ja, die haben fürs kommende Geschäftsjahr ein leichtes Minus gemacht. Die haben irgendwelche neuen Schuhe, die nicht so gut anlaufen. Die sollen so ein bisschen wie die On-Schuhe sein. Aber wir haben die beste Woche beim S&P in diesem Jahr gehabt.
Oh.
Ist das nicht toll? Ja, plus 2,3%. So, angeblich die beste Woche gewesen. Ganz oben Micron Technology, FedEx, Aktienrückkauf. Dann meine Arista Networks 10,3, Broadcom 9,6 und was haben wir sonst noch im Minusbereich?
Nike, Lululemon.
Minus 5,8. Ja, Lululemon.
Und Accenture. Accenture
ja, ist das doch. Genau. Die haben nämlich eine fette Umsatzwarnung rausgeworfen. Und es war ja immer die Frage, wie ist denn das mit IT-Service und KI? Und da waren ja manche, die haben gesagt, na ja, die müssen eigentlich dabei helfen, KI umzusetzen. Deswegen müsste es eigentlich besser laufen. Und jetzt hat man da Zweifel dran. Und man weiß aber jetzt nicht, was es ist. Ist es jetzt, dass die Unternehmen keine KI-Projekte machen? Oder machen sie KI-Projekte, aber dann machen sie andere Projekte weniger? Das sollte man auf jeden Fall mal drauf gucken, weil das ist ja gerade so ein IT-Service-Ding, ist ganz spannend, was so die Umsetzung von neuen Technologien und neuen Sachen anbetrifft.
Die Accenture-Aktie war auch so wahnsinnig gut gelaufen in der Vergangenheit.
Ja, ja, klar.
Weil
es ging ja eben darum, dass die immer die neuen Technologien einführen und dass du da halt nicht dran sparen willst. Und was noch interessant ist, der Nasdaq 100 hat 3% gewonnen und da waren Nvidia und Broadcom für ein Drittel des Anstiegs zuständig. Nvidia hat nämlich letzte Woche das ja gesagt, da war es schon ein Rekord, die hat nochmal eine Rekordwoche hingelegt, 7,4% in dieser Woche.
Ja, wie gesagt, es ist immer eine Prise, KI ist immer mit dabei und bei Nvidia gewinnt, reicht schon ein Prise Kursgewinn, um den ganzen Index hoch zu jatzen.
Und wenn du die Gewinner anguckst, hast du Cadence Design, das war ja, die haben sie ja in der Nvidia Produktpräsentation. Mhm. Also hast du da noch ein paar Mitgewinner vom Nvidia Hype und ja. Und unser letztwöchiger Gast hat auch diese Woche gut performt. Der BIT Global Internet Leaders plus 6%.
Boah, 6%.
6%. Und Cathie Wood hat diese Woche nur 1,5%. Und der Nasdaq 100 nur, haben wir ja eben gehabt, 3. Und ja, der Nasdaq Internet 3,1. Also er hat wirklich diese Woche outperformed. Ist doch schon mal. Ja, dann gab es noch zwei Neuemissionen in Amerika. Reddit, die sind jetzt zu $34 an den Markt gekommen und sind richtig in die Höhe geschossen, to the moon. Am Freitag ging es wieder ein bisschen runter, 8%. Jetzt sind sie bei 46, aber ist immerhin ein erfolgreicher Börsengang. In Deutschland, möchtest du es verkünden? Kannst du noch einen Rant loslassen?
Nee, du Douglas, das ist mir im Vergleich zu Adidas völlig egal.
Wirklich?
Also mit der Aktie habe ich aber wirklich überhaupt gar
was
keine.
Was jetzt für einen Rant loslassen könntest?
Keine Verbindung zu.
Echt? Aber was du für einen Rant loslassen könntest, ist den Heuschrecken-Rant. Da kommen ja Private-Equity-Gesellschaften, kauft die von der Börse runter, schmeißt die überschüttet die mit Krediten und versucht sie dann wieder bei Kleinanlegern abzuladen. Und du denkst dir wirklich so, ey Leute, das ist doch wirklich ein Image Problem sondergleichen für den deutschen IPO-Markt, für die Heuschreckenbranche, wie das ja Franz Müntefering gesagt hat. Ich verstehe es einfach nicht, wie du so einen Flurschaden riskierst für so ein dusseliges IPO. Ja. Also ich meine, die wollen doch, also bei Private Equity ist ja auch durchaus was Positives, da werden ja Mittelständler fortgeführt, da wird Sachen besser gemacht und so weiter. Und dann machst du so ein Ding und holst dir so ein Image rein? Oh, nee. Also es hat mich wirklich genervt, dieses IPO.
Merkt man gar nicht.
Weil es wirklich auch ein Image-Sache für Deutschland
stimmt ja auch.
Für Private Equity ist und wieder alle sagen können, Aktien.
Wie sieht das wieder aus? Reddit sozusagen geht durch die Decke und wir haben hier, wobei es auch nicht vergleichbar ist. Ich finde, Douglas ist, wo ist denn da die Fantasie? Mir fehlt sie wirklich. Ist ja auch nicht
Look. Ich sag's dir,
na?
Omni-Channel.
Ach,
nennt man das.
Omnichannel, bitte.
Ich habe keine Ahnung, wo die Omnichannel machen, aber angeblich verkaufen die im Internet wie Bolle.
Ja. Wenn sie es tun, dann wird der Aktienkurs auch wieder steigen und dann werden wir sehen. Aber klar, das ist auf jeden Fall ein absolutes
Vielleicht so wie Birkenstock, die brauchten auch 4 Wochen, bis sie wieder. Aber trotzdem, am Anfang, das Schale-Gefühl bleibt da. Und in einer Rekordwoche so ein Ding.
Ja, vor allen Dingen, da kommt doch jetzt auch wieder erstmal so, wir haben ja so ein bisschen diese Woche auch erklärt, Mensch, das könnte jetzt wieder so einen Auftrieb geben und Aufschwung in Sachen IPOs. Ich meine, das überlegt sich doch jetzt jeder dreimal in den nächsten Wochen und Monaten, ob man das macht, selbst bei diesen eigentlich fast optimalen Bedingungen. So, aber jetzt kommen wir doch zu viel positiveren Sachen. Wir kommen jetzt zu unserem Gast. Und das ist wirklich ein toller Gast. Das können wir jetzt schon mal hier sagen und versprechen. Ja.
Und der Mann hat diesen wunderbaren Index.
Dein Lieblingsindex quasi. Der Index, nach dem du immer verlangt hast, sozusagen, nachdem du dich gesehnt hast.
Und soll ich dir was sagen?
Na.
Der hat sogar schon, und das ist bemerkenswert, ich kann es auch nicht erklären, wie es ist, weil Amerika ja eigentlich gut gelaufen ist. Mhm. Der hat den MSCI World ex USA ETF aufgelegt und der hat jetzt, zumindest sagt das hier mal in Bloomberg, ich habe ihn mal live nachgeschaut, seit Auflage 2,2% gemacht. Und der normale MSCI World, der ja Amerika mit drin hat, nur 2,03 im gleichen Zeitraum.
Siehst du? Hat sich schon gelohnt.
Ein Outperformer.
Er ist ein Outperformer.
Er ist ein Outperformer. Und es geht um den X-Trackers MSCI World ex USA. Und der hat einfach diesen Amerika-Klumpen raus.
Haben wir schon gesagt, wie er heißt?
Wie?
Unser Gast, Olivier.
Nein.
Olivier Solak.
Ja. Aha. Das ist schön gesagt. Und er hat Mathematik an der TU studiert und hat Optionspricing-Theorien gemacht, hat eine Doktorarbeit geschrieben, war mal Junior-Trader bei Crédit Agricole und ist dann irgendwann zur DWS gekommen und macht da jetzt, ist da ETF-Tüftler.
ETF-Tüftler für die ETF-Tochter, sag ich mal, oder Sparte X-Trackers. Mhm. Und was man jetzt schon mal sagen kann und muss, und das finde ich wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Wir sind immer skeptisch so bei Fondsgesellschaften, weil die haben so ein riesen Compliance-Thema und sind immer wahnsinnig vorsichtig. Wir sind mit Vassili Papas sind wir ja sehr, sehr glücklich, der auch als Union Investment Fondsmanager wirklich ja sehr outspoken ist und klar. Aber Olivier muss dann auch wirklich sagen, der ist wirklich, also auch in der Hinsicht eine riesen Überraschung gewesen. Also seid schon mal gespannt und wir können loslegen, oder?
Genau.
Herzlich willkommen, Olivier.
Dankeschön, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, Olivier, die meisten Leute werden wahrscheinlich deine Produkte schon mal gehört haben oder vielleicht deine Produkte auch regelmäßig nutzen, aber die wenigsten Leute werden von dir gehört haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich in einer Minute mal kurz vorstellst, sagst, wer du bist, was dich ausmacht und was die Menschen in der nächsten Stunde erwarten dürfen. Deine Minute läuft jetzt.
Danke, ich bin der Olivier. Ich arbeite im X-Trackers-Produktteam. X-Trackers ist einer der größten ETF-Anbieter in Europa mit Basis in Deutschland. Ich sitze ja selbst in Frankfurt. Ich bin für Indexing bei X-Trackers zuständig. Indexing ist die Rolle, wo man das Angebot der X-Trackers sozusagen mit Leben befüllen muss, indem man mit Index-Providers wie MSCI, S&P oder Stocks arbeitet, um eben auch neue Produkte zu entwickeln oder existierende Produkte Kraft und Gefühl zu betreiben. Und ich freue mich hier dabei zu sein. X-Trackers hat ungefähr 200 Milliarden Assets under Management. X-Trackers ist eine Sparte der DWS mit ungefähr fast einer Trillion Assets under Management in Dollar. Danke.
Super. Prima. Hättest du noch sagen können, dass du Mathe studiert hast und dass du welche Herkunft du hast. Aber das können wir im Gespräch dann auch noch feststellen, welchen Karriereweg man machen muss.
Ja, ja.
Aber vielleicht wollen ja Leute auch so einen tollen Job wie du haben und dann kannst du denen noch erzählen, wie du da hingekommen bist. Und
können
so
wir alles noch besprechen.
Ja, können wir alles noch besprechen, genau. Aber wir sind auf dich gekommen, weil du für uns ein Herzensprodukt aufgelegt hast, nämlich den MSCI World ex USA. Das ist ja ein Produkt, wo man einfach die Welt hat, aber ohne den US-Anteil und damit jetzt eine völlig neue Freiheit für Anleger es gibt. Das haben wir ja millionenmal hier im Podcast gefordert. Hat nie jemand gemacht und du hast es jetzt gemacht. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie bist du auf die Idee gekommen und wie erfolgreich ist er erst in der vergangenen Woche aufgelegt worden für normale Menschen anlegbar? Wie viel habt ihr da jetzt schon drin und wie bist du auf die Idee gekommen?
Also danke, also ich freue mich erstmal, dass ihr das wirklich auch geknackt habt, wie wichtig das Produkt sein wird, weil ich glaube, das haben noch die wenigen. Und die Idee habe ich leider auch nicht selbst gehabt, sondern wir sind ein Team von 20, 25 Mitarbeitern. Deswegen ist es Team-Effort. Aber wir sind auf die Idee gekommen wegen Diskussionen mit Kunden. Ne? Und die Kunden, die wir haben, sind ja natürlich global investiert und auch global ansässig. Viele unserer asiatischen oder amerikanischen Kunden sind jetzt sehr, sehr, sehr US-zentrisch. Und die haben auch immer gesagt, ja, wir sind in den USA, in WorldX West ETFs investiert, aber wir haben noch kein Europa-Äquivalent aus unterschiedlichen Gründen, keine, ein sogenannter UCITS, also europäischer ETF, für so ein Exposure sehr, sehr hilfreich sein für uns. Warum macht ihr das nicht? Und dann haben wir uns angeschaut und haben gedacht, naja, ist es jetzt auch für unsere europäischen Kunden von Bedeutung? Da kommt ja eins ganz klar, der Anteil von US-Aktien in Europa ist im Portfolio unserer Investoren, Retail und Insti, stetig gestiegen. Das heißt, dass man ja hinsichtlich Rationalisierung eigentlich das Produkt schon haben möchte, weil es ja mit einer Line alle Non-US-Stocks mal abdeckt. Also es ist ein bisschen zur Idee. Wie gesagt, wir sind so ein Team von 25 plus Leuten. Das heißt, die Idee ist schön immer zu haben, aber man muss ja auch zur Potter kommen und mal den ETF auflegen. Und das ist ja gut 6 Monate Arbeit mit Regulierungsbehörden, mit allem drum und dran. Und da freuen wir uns, dass wir es erstmal geschafft haben.
Wie, das dauert? Jetzt muss ich nochmal fragen. Ich meine, den Index gibt's ja. Der ist von MSCI zur Verfügung gestellt. Und jetzt dauert es nochmal 6 Monate, bevor du sagen kannst, ich möchte diesen Index, einen ETF drauf machen, der nun wirklich, ist ja jetzt kein freakiges Produkt wie irgendwie eine Kryptowährung oder irgendein Rohstoff etc., sondern es ist ja einfach ein Index, dem bilde nach und fertig.
Ja, eben. Also ich würde sagen, deshalb ist es ja noch besser sozusagen, wenn man 6 Monate vorher die Idee schon gehabt hat. Dann muss man ja ein bisschen im Kopf haben, wo der Markt hingeht. Aber warum? Ja, weil ETFs sind regulierte Produkte. Ne? Das ist erstmal eine Fondsgesellschaft. Ich will jetzt nicht langweilig klingen, aber wenn man ja einfach mal auf dem Broker mein ETF-Line kauft, sieht ja super einfach aus. Und so ist es richtig, weil das heißt, wir haben alle unseren Job richtig gemacht. Aber hinter der Kulisse passiert ja schon einiges. Konten müssen aufgemacht werden. Die Behörde muss sicher den Prospekt des Fonds, der hat ja meistens mehr als 10 Seiten, anschauen. Das Produkt muss ja auch bei den Brokers platziert werden, ne? dass es überhaupt handelbar wird. Und das Ganze dauert tatsächlich ein paar Monate.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wirklich, weil ich wundere das, weil ich meine, wenn ich einmal ein Produkt zum MSCI World habe, dann kann ich ja einfach den US-Anteil rausstreichen, ein paar Sachen machen, also würde ich mir das vorstellen und würde einfach das Ding bringen, würde bei meinen Brokern anrufen, ey, wir haben mit euch schon exklusive Vereinbarungen für MSCI World, jetzt machen wir einfach nochmal ex-USA, warum sollen das nicht
aber
gehen?
Aber wenn, Holger, wenn ich schon das Wort Regulierung höre und dann Deutschland und Europa, ja, dann weiß ich doch, dass das keine Sache von 2 Wochen ist. Also da kann wahrscheinlich X-Trackers, ich weiß nicht, habt ihr irgendeine Möglichkeit, das zu beschleunigen oder wartet ihr da quasi auf das blaue Formular?
Also nicht Deutschland ist ein Verwaltungsland, sondern auch ganz Europa. Deswegen, naja, also beschleunigen ist immer so eine Sache. Ich glaube nicht, dass wir langsamer oder schneller sind als unsere Competitors. Es ist halt einfach nur die Zeit, die man braucht, um alles gelined up zu bekommen. Es macht es aber nicht einfach, das macht es aber auch nicht komplexer, weil durch diese Zeit kann man ja auch Fehler beheben, kann man ja dafür sorgen, dass wirklich, wenn das Produkt da ist, dass es auch einwandfrei handelbar ist.
Jetzt können wir uns, also wenn wir uns jetzt hier ein Produkt wünschen würden, dann könnten wir das frühestens in 6 Monaten haben. Also ich würde mir nämlich jetzt gleich den MSCI ACVI ex-USA wünschen. Den gibt's in Amerika nämlich auch schon von iShares, aber den MSCI World ex-USA, den gab es noch nicht mal in Amerika. Das einzige
nicht.
Produkt, was ich gefunden habe, den gab es noch nicht. Es gab es von der UBS, so ein institutionelles Produkt, MSCI World ex-USA, das konnte man aber als Privater nicht kaufen.
Richtig.
Und sonst gibt's das nicht. Aber wenn die Idee doch so naheliegend ist, weil jeder hat einen großen US-Anteil, jeder sieht möglicherweise Klumpenrisiken, historische Konzentration, Warum kommt keiner auf die Idee und legt noch den 20. ETF irgendwas mit ESG, aber das noch und hier noch und dann noch die Bedingungen? Ich verstehe es nicht. Erklär es mir genau. Erklär uns das, warum so ein grundlegendes Produkt nicht kapiert wird, aber wir mit irgendwelchen anderen, irgendwelchen freakigen Sachen jede Woche zugeschüttet werden. Oder es gibt jetzt noch von Amundi, oh, wir haben jetzt auch noch einen MSCI World und den haben wir aber mit ACWI, den haben wir jetzt mit einem anderen Index-Provider gemacht. Jetzt kostet es nur 7 Basispunkte. Ich weiß, die Leute drehen durch, wenn sie 7 Basispunkte hören, also 0,07 kostet als Kosten. Aber das ist das, ich meine, das braucht doch die Welt nicht. Ja. Mach doch den normalen 7 Basispunkte und dann sind wir doch auch glücklich.
Ja, ja, also das ist ja erstmal eine gute Frage, warum man auf einfache Ideen nicht sofort kommt.
Ja.
Und da gibt's ja wenig Antworten. Also ist es, weil es zu viele Mathematiker in der Finanzindustrie gibt? Ich bin ja selber einer, deswegen werde ich antworten, nein, auf gar keinen Fall.
Natürlich nicht.
Die Begeisterung für komplexe Produkte ist auf jeden Fall, wenn man so Produkte konzipiert, ist da und die muss man irgendwie wegdenken. Aber es ist auch manchmal ganz viel Kunden zuhören. Einfach, ne? Zuhören, was die Kunden eigentlich konkret haben wollen. Und manchmal wissen es die Kunden selbst nicht, was sie haben wollen. Deswegen muss man ja zwischen den Zeilen auch lesen.
Aber ihr müsst doch nur unseren Podcast hören. Ihr müsst einfach nur den Podcast hören. Und dieser Wunsch ist so einfach. Jeder sagt, oh, ich habe hier einen Amerika-Club. Ich fühle mich nicht wohl, weil der Trump ist. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja ganz egal. Das mag ja ein subjektives Gefühl sein. Aber das ist doch so, das ist so naheliegend. Und dann denkt man wieder ein Shutdown in Amerika. Denkt man, oh Mann, jetzt kommt der Biden mit dem nächsten 7-Billionen-Etat. Das hat er doch überhaupt nicht gedeckt. Und das ist doch das Schulden und sonst was. Ich meine, das ist doch so offensichtlich. Ich verstehe nicht, wie man auf so eine Idee nicht kommen kann. Und warum du nicht gleich noch den MSCI ACWI ex-USA uns hier bringst, dann hätte man nämlich auch noch die Schwellenländer mit drin. Wann bringst du den denn? Gleich, das wollen wir jetzt hier gleich am Anfang.
Ja, du weißt, du musst ja erstmal mindestens 6 Monate warten, das ist ja schon mal klar. Ne?
Vielleicht hast du die Idee auch schon längst gehabt, Olivier, und dann warten wir jetzt nur noch 2 Monate.
Eben, aber wir finden, naja, mit World und EM hat ja mal, hat man ACWI, also ACWI ganz gut gehabt, World ex US. Plus EM hat man auch ACWI richtig mit 2 Produkten richtig gut abgebildet. Wahrscheinlich auch sogar günstiger, als wenn man es ja als einzelne Produkt anbieten würde. Und jetzt komme ich ja auch immer zur Amerikanisierung der Portfolien in Europa. Ne? Das ist eine der Revolutionen, die wir jetzt seit 5 bis 10 Jahren erleben. Also ich kann ja auch aus meiner Perspektive erzählen, ja, vor 10 Jahren war ich prädominant in Europa, in europäische Aktien investiert. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass ich ja europäische Aktien ja besser kenne und ich bin ja ausschließlich Europäer als guter Deutsch-Franzose und deswegen hat es mir das dann am meisten angesprochen. Die Amerikaner sind immer ein bisschen komisch, man weiß so nie so richtig, wie die denken. Aber ich muss sagen, seit 5 Jahren hat man ja auch schon einen Wechsel im Verhalten unserer Investoren gespürt. Jetzt nicht nur auf der Privatinvestorenseite, sondern auch bei unseren Instikunden. Der Anteil der USA in einem globalen Portfolio ist in Europa gut von 20% auf 40% gestiegen die letzten 10 Jahre. Ja, das hat sich gut verdoppelt. Und deswegen, das, was heute offenbar klingt, war vor 5 Jahren eigentlich kaum denkbar, weil sich ja auch mal die Wahrnehmung mal geschiftet haben.
Jetzt hast du gesagt, du bist bei der DWS und da gibt es ja aktive und passive Fonds. Was ist das Erfolgreichere gerade? Seid ihr gerade mit den Passiven stärker? Habt ihr da stärkere Zufluss? Aber wenn ich mir in Amerika die Sachen angucke, da fließen ja aus aktiven Sachen wirklich was raus und in passive rein. Da gibt es einen richtigen Shift. Wie ist denn das bei euch bei der DWS?
Also wir wollen bei diesen Shifts dabei sein, aber wir sind ja in erster Linie, die DWS ist ja auch ein Produktsupermarkt. Ne? Wir müssen alles anbieten, um unsere Kunden glücklich zu machen. Das ist erstmal so eine Mission von der Produktseite. Was heißt das? Naja, also es gibt ganz klar einen Shift in den USA von aktiven Mutual Funds in Richtung ETFs, aber nicht nur passive ETFs. Da gibt es ja auch jede Menge aktive ETFs. Das begleiten wir auch und das verfolgen wir ganz nah, weil wir uns überlegen, was das für europäische Investoren irgendwann mal heißt. In Europa sehen wir tatsächlich einen Shift von Fonds zu ETFs. Die meisten ETFs sind im Moment passiv, aber das müsste jetzt nicht die ganze Weile dauern, bis es die ersten großen aktiven ETFs in Europa auch gibt.
Also willst du uns damit sagen, dass es demnächst den Kaldemorgen-ETF gibt? Wenn das könntest du jetzt hier bei uns exklusiv launchen. Wir haben mit Klaus Kaldemorgen gesprochen, ja. Und sein aktiver Fonds wird demnächst als ETF angeboten.
Ja, die Frage wird sein, ja, braucht ihr das? Weil in Europa ist es im Gegenteil zu den USA, ne? In Europa gibt es ja eigentlich keinen großen steuerlichen Vorteil, ETFs zu handeln statt Fonds. In Europa sind ETFs schließlich Fonds selbst. In den USA ist es anders. Ne? In den USA gibt es ja das Thema der Steuertransparenz und da will ich auch nicht mit Details langweilig werden, aber da gibt es einen klaren Treiber für ETF als Wrapper, also aktiv oder passiv. Und den gibt es ja in Europa nicht. Was wir aber in Europa sehen, ist der ETF-Markt, der retailisiert sich ja langsam. Ne? Das heißt, der Anteil an Privatkunden in Europa in ETFs wächst. Und das können wir nicht leugnen. Und das treibt ja auch das Wachstum von Xtrackers. Aber da müssen wir auch gucken, dass wenn die Investoren mal sich in Richtung ETFs drehen, dass sie auch glücklich mit ETFs sind.
Aber ich meine, selbst wenn es jetzt keine steuerlichen Vorteile gibt, haben ja Leute anscheinend das Gefühl, dass sie ETFs, hat man irgendwie das Gefühl, es ist günstiger, es ist transparenter, ich kann jederzeit gucken, was da im Portfolio drin ist, ich kann mir die Unternehmen runterladen. Das war ja eigentlich mal, der ETF war ja eigentlich mal ein institutionelles Produkt. Deswegen ist es ja so schön transparent, so schön günstig und jeder kann sich genau angucken, was er da hat. Und das ist doch was Schönes. Und deswegen würde ich mir vorstellen, so ein Kaldemorgen ETF hätte bestimmt mehr Zuspruch noch von privater Seite als wenn der als normaler Retailfonds an der Theke von der Deutschen Bank verkauft wird.
Ja, ja, aber wenn du den Klaus mal richtig Transparenz setzt und die volle Transparenz bietest, ja, dann ist er auch nicht mehr der Klaus. Der Klaus braucht ja auch diese Freiheit zu handeln, ohne dass die gesamte Brokerwelt der ETF-Plattformen darüber weiß.
Okay, gut. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn jeder weiß, was der Klaus gerade gemacht hat. Da hast du wohl nicht recht.
Deswegen gibt es auch keinen Warren Buffett ETF.
Der Warren Buffett ETF braucht es auch noch.
Ja, okay.
Aber bei Cathie Wood hat es auch nicht geschadet. Da schütteln wir immer nur den Kopf, was sie gemacht hat. Also insofern, da war es ja.
Ja, aber das möchte Klaus nicht.
Das möchte Klaus nicht.
Das kann ich schon.
Genau. Da hast du völlig recht. Jetzt wollte ich wissen, was so die meistverkauften ETFs bei euch sind. Da heißt es ja immer, Millionen von Leuten können nicht täuschen. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal deine Produktfamilie mitnehmen und sagen so, oh, der meistverkaufte ist der. Und wenn man mal spart einen ETF, so gut, ist es der. Damit wir mal so ein bisschen kapieren, was so die Flavors bei euch sind.
Also ich muss ja erstmal vorab sagen, zwei Sachen. Einmal, ich kenne meine 220 Kinder quasi oder unsere 220 ETF-Kinder nicht alle mit Namen auswendig. Einige wurden ja auch für einzelne Kunden oder für größere Projekte aufgelegt. Andere sind ja sehr, sehr besonders und für ein Land und eine Kundenkategorie mal aufgesetzt worden. So, und jetzt performance-technisch habe ich mir das auch angeschaut. Das, was im Moment gut läuft, ist Momentum. Erstaunlich, ne? Ist ja gar nicht so Nasdaq, sondern dann auch mal World funktioniert relativ gut, ne? Und so Nikkei. Nikkei ist eigentlich der beste Performer year to date auf unserer Plattform, vor allem auch Euro gehedged. Also es ist eine Story, die vielleicht bei uns als Privatinvestor nicht unbedingt durchzieht, weil es ist eine Makro-Story, es ist eine Makro-Wirtschaftspolitik und Geldpolitik-Story in Japan, dass die Inflation ja dort komplett anders gehandhabt wird. Japan ist eine Exportwirtschaft, deswegen funktionieren Aktien gut, wenn der Yen runtergeht. Deswegen, wenn du Euro-Hedge bist, dann funktioniert es ganz gut, weil ob der Yen hoch oder runter geht, ist dir erstmal egal. Ob die Aktienmärkte hochgehen, ist dir aber nicht egal. Und im Moment sind wir ja in dieser Kategorie, dass Euro-Hedged Nikkei beispielsweise sehr, sehr, sehr gut funktioniert. So, aber es sei...
Jetzt erklär uns mal, jetzt bist du ja der Mathematiker. Jetzt können wir gleich mal in dieses Produkt einsteigen. Also wenn wir jetzt nehmen an, wir haben den Nikkei und der ist Euro-Hedged. und welche Gebühren fallen für das Euro-Hedging an und was muss ich mir als Anleger denken, ob ich ungehedged oder gehedged nehme, wie viel Unterschied macht das? Vielleicht erklärst du uns einmal, damit jeder jetzt mal die Entscheidung treffen kann, okay, möglicherweise sagen andere ja auch, Mann, die haben seit erstem Mal in dieser Woche seit 17 Jahren den Leitzins angehoben und vielleicht kommt auch der Yen mal wieder nach oben damit und ich will es nicht Euro-hedged haben, damit wir mal die Auswahl haben, sag mal, was der Unterschied ist und wie ihr das dann genau macht.
Ja, ja, also was ist erstmal Euro-Hedging? Also das ist ein ganz besonderes Tierchen, weil Euro-Hedging heißt nicht, dass man ja komplett geschützt ist. Ganz komplett geschützt würde ein Vermögen kosten, weil da ja ein Daily Risk ist, nachzuhedgen. Was heißt denn gehedged in Europa? Das heißt, dass man ja Transaktionen auf Termin eingeht, Euro versus Yen. Man hat ja in Yen-Aktien gekauft und man verkauft diese Yen-Beträge, die man voraussichtlich in einem Monat haben wird. Man verkauft sie wieder auf Termin, sodass der Kurs, den man für Yen-Euro bekommt, jetzt schon gefixt ist. Und das ist der Hedge. So. Und was passiert mit den Aktienmärkten? Naja, die gehen hoch und runter. Und das, was man ja voraus gesehen hat für ein Hedging, ist ja nicht genau das, was man am Ende des Monats ja tatsächlich bekommt, weil die Märkte vielleicht mal hoch oder runter gegangen sind. Den Hedge muss man also anpassen innerhalb eines Monats. Das machen wir auch. Das macht ja die meisten Players in der Industrie. So, und dann hat man ja einen Euro gehedgten Nikkei, in dem man in Nikkei-Aktien investiert hat, aber trotzdem gegenüber Schwankungen im Yen weitestgehend protektiert ist, also geschützt ist. Mhm. Ja. Was heißt denn jetzt fürs Portfolio? Naja, der Nikkei macht ja vielleicht plus 5% oder minus 5% im Monat. Der Yen macht da auch mal plus 5% im Monat. Und dann hat man entweder, naja, plus 10% gehabt oder eigentlich null.
Null, genau.
So.
Ja. Also wir haben die Performance, die wir in Yen haben, haben wir dann in Euro. Das ist schon mal schön. Und jetzt wollen wir mal wissen, was kostet uns das, dass ihr das macht?
Also kosten tut es eigentlich nicht viel, weil FX-Märkte sind extrem liquide. Die ganzen Unternehmen, vor allem auch deutsche Unternehmen, die im Ausland exportieren, ne, die machen die ganze Zeit FX-Geschäfte. Das heißt, man redet ja auch noch nicht mal über Basispunkte im FX-Geschäft, sondern über sogenannte Pips. Ja, und das sind ja Hunderte von Basispunkte manchmal. Mhm. Das heißt, so richtig Kosten auf den Finanzmarkt ist nicht unbedingt viel. Wann man aber von FX-Hedge-Kosten spricht, redet man auch manchmal über Zinsdifferenzen. Ne? Also die Zentralbanken in Japan hatte eigentlich immer noch quasi Nullzinsen. In Europa haben wir ja fast 4%. Und wenn man in Japan investiert, dann bekommt man sogar diese Zinsdifferenz im Hedge drinne. Das heißt, man erwartet als Euro-Investor, dass man für risikolose Investments 4% bekommt, so in etwa. Ne? Das gibt es ja in unserem Overnight-ETF, nicht weit weg davon. Aber in Yen erwartet man null. Das heißt, durch diese Zinsparität bekommt man eigentlich auch einen Zusatzreturn, der diese Zinsdifferenz beträgt über etwas wie einen Monat. Und das ist ja gut 3-4%, die man als negative Kosten, wenn du magst, bekommt im Moment. Mhm. Und das ist schon ganz schön charmant.
Und was kostet,
ne?
Das ist charmant, das stimmt. Was kostet jetzt noch die Absicherung dazu? Also was habe ich dann am Ende, wenn du jetzt sagst, nehmen wir an, wir sagen jetzt mal vereinfacht, 3 Prozentpunkte kriege ich durch diese Zinsdifferenz. Und was, wie viel Prozentpunkte, sind das dann 0,2 Prozentpunkte oder 0,5 oder 0,1, um mal so ein Gefühl zu kriegen, was so ein Hedging kostet?
Also die Hedging-Kosten, das war ja der größte Kostenblock, ist in dem Aufwand, ne? Weil man eigentlich täglich monitoren muss, wo sich ja der Hedge befindet, ob der angepasst werden muss oder nicht. Der Kosten wird direkt widerspiegelt in der höheren TIR für so eine Altersklasse. Ja? Ich werde es mir jetzt anschauen, ne? Also eine ganz normale Altersklasse für Nikkei 225. Und eine Euro-gehedgte Anteilsklasse, man hat ja im Moment einen Unterschied von 10 Basispunkten.
Okay, Gut, okay, jetzt weißt du, jeder 10 Basispunkte und Zinsdifferenz gibt es auch noch. Problem ist, wenn ich Dollar-Hedge mache, die haben höhere Zinsen, wir haben niedrigere, dann ist es ein negativer Carry, richtig?
Eben.
Okay, haben wir das auch verstanden. Also ihr müsst euch also, wenn ihr jetzt die Hedging-Sachen anguckt, immer gucken, wie sind die Zinsen im jeweiligen Land. Und wenn die im Verhältnis zu Europa oder zum Euro einfach höher sind, gibt es ein bisschen weniger, also gibt es Verluste. Und wenn die niedriger sind, haben wir noch einen kleinen Zinsgewinn. Jetzt haben wir aber dieses ganze Konstrukt Hedging verstanden.
Das ist gut.
Richtig? Haben wir das? Sehr gut. Jetzt haben wir, das, wir wollen hier heute hier so ein bisschen Menschen die Idee geben, was gibt's hier. Aber wir wollten ja nicht nur fragen, was die bestgelaufenen sind, sondern was die Kunden nachfragen. Ja. Also wo reißen euch die Kunden die Produkte aus der...
Und da gerne nochmal unterscheiden zwischen tatsächlich privaten und institutionellen, weil das kann ich mir vorstellen, geht's etwas auseinander.
Ja,
genau. Sehr gut.
Ja, und das ist ja auch für uns mal richtig... richtig schwierig zu sagen, aber ich komme jetzt ganz kurz zu dem Ranking. Ne? Also das größte Produkt bei uns, weiß ich ja auswendig, ist eigentlich MSCI World. Langweilig. Ja. MSCI World physisch, da haben wir so 11 Milliarden grob, als eins unserer größten ETFs. Wenn wir dazu hinzufügen, dass hier mehrere Versionen gibt von dem gleichen ETF, ne? Die sogenannte Swap-ETFs, da habt ihr ja auch drüber gesprochen. Dann landet man bei grob 20 Milliarden, ne, wenn man alle Versionen zusammenlegt. Das heißt, das ist ja schon der größte Block. Und der ist nicht nur bei unseren ISTI-Kunden der größte Block, sondern auch bei unseren Retail-Kunden. Der zweite Block, den hast du auch genannt, ist All Country World, ACWI. Da haben wir ja auch ein paar Milliarden drin. Das ist eins der Standardblocks, die wir hier haben. Aber das hat ja auch jeder Provider. Deswegen würde ich ja auch ein bisschen über unser Specialty-Produkte mal auch etwas erzählen wollen. Wir haben ja einen S&P 500 Equal Weight. Wir sind da die Ersten in Europa, die das angeboten haben. Da haben wir auch die größten Volumina drin. Das sind ja fast 5 Milliarden mittlerweile. Das ist ein sehr, sehr großes Produkt. Und dann gehe ich ja leider auch...
Da musst du den Leuten nur kurz erklären, was es ist. Das ist halt einfach der S&P 500. Im Normalen ist ja einfach Marktkapitalisierungsgewichte. Da haben wir dann halt Microsoft, größtes Unternehmen, hat das größte Gewicht. Und der Equal Weight wird alle 3 Monate wieder zurückgesetzt. Jedes Unternehmen im S&P Equal Weight wird dann 0,2% haben. Habe ich das richtig erklärt?
Eben, ja, super, genau.
Man muss nur den Leuten Menschen erklären, damit die wissen, Equal Weight, was soll das? Und wer jetzt keinen Bock hat auf Klumpen, auf Tech-Klumpen, der nimmt einfach den Equal Weight, hat dann halt die 500 Unternehmen drin. Problem ist, wenn die Tech-Buden laufen, ist es halt der fette Underperformer und dann denkt man sich so, was habe ich denn da? Aber wenn man jetzt sagt, Tech könnte auch mal underperformen, dann würde man die nehmen.
Ja, so, gut, ja genau. Weiter das, im Programm. Also warum haben wir das Produkt? Ne? Also gut, einfache Lösung zum komplexen Problem der Konzentration. Okay, kann man ja sagen. Aber wie wird es genutzt? Ne? Viele Investoren sagen einfach, na, ich möchte einen Schnaps mehr US-Aktien haben, aber ich traue mir nicht, nochmal Market Cap zu machen. Dann mache ich als Beimischung sozusagen Equal Weight, damit ich ja dieses Kundenrisiko nicht nochmal höher stelle bei mir im Portfolio. Also es ist schon ein Nutzungsfaktor, ne? Da suchen wir immer danach.
Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte noch ein bisschen kleinere Buden haben und auch so Non-Profitable Tech, die wir irgendwie im Russell 2000 haben, habt ihr da auch ein Produkt im Angebot?
Also von wegen Non-Profitable Tech, da kann ich mich schlecht dazu äußern. Es gibt ja natürlich Sektorenprodukte, ja, das ist ganz klar. Mhm. Aber was unsere Investoren da wirklich auch viel handeln im Moment, ist unser Artificial Intelligence und Big Data ETF. Das ist ja auch kein Wunder. Warum? Die Performance ist gut, aber die Gewichtungen sind auch klein. Also wir haben 4,5% Maximalgewicht im Index. Das ist ein Nasdaq-Index. Und das heißt, das waren ja auch nicht mehr als 4,5% von den Single-Name-Tech-Namen, die AI treiben. Davon hat man nicht mehr als 4,5%. Natürlich wird der Index mal rebalanciert, genauso wie den Equal Weight. Und wenn diese Aktien gut laufen, dann erhöht sich ja natürlich ihr Gewicht. Und das wird dann auch jede 6 Monate rebalanciert auf 4,5 maximal. Und das ist ja schon ganz schön, weil man ja auch weniger Klumpenrisiko hat, trotzdem Exposure zu Artificial Intelligence Stocks hat. Und heute ist es quasi Generative AI. Morgen könnte es wieder NLP oder Graphic Recognition werden. Deswegen ist das ein allgemeines Produkt eigentlich ganz schön für uns, weil wir wissen, das wird es ja auch noch ein paar Jahre geben, das Thema.
Ja, gut, der Sparer weiß natürlich im Zweifel nicht so genau, was dann heute drin ist und was in 3 Jahren drin ist. Aber andererseits ist die Bewegung natürlich auch dynamisch bei AI. Das sind die Profiteure im Zweifel heute eine ganz andere als in 3 Jahren. Bevor wir nochmal in der Liste weitermachen, was ich mich immer frage, ja, und was wir ja auch hier, wir liefern Ideen zu einem Index oder zu einer Idee und dann liefern wir ja, meistens nennen wir 2, 3 ETFs dazu. So, und ich frage mich jedes Mal, bleiben wir mal beim MSCI World. Warum nehme ich jetzt den von Xtrackers? Warum nehme ich nicht den von iShares oder Amundi oder was auch immer? Wo, sagst du, Olivier, warum denn jetzt bitte schön den?
Naja, das ist
die sind doch alle gleich.
Nicht? Also ein guter Franzose würde Amundi nehmen, aus einem sehr bekannten Grund. In Deutschland ist es nicht der Fall. In Deutschland sind wir ja eigentlich ein Provider wie jeder andere. Also unser Heimatsvorteil ist eigentlich relativ gering. Aber wir haben Vorteile und dafür werden wir ja auch über Deutschland hinaus sehr bekannt. Qualität heißt im ETF-Bereich mal Qualität der Replikation, ne? Also wie schlägt sich ja der ETF gegenüber seinem Benchmark-Index? Wie vorhersehbar ist diese Performance gegenüber dem Vergleichsindex? Das ist die sogenannte Tracking Error, da stehen wir dafür. Ne? Das ist das ganz normale German Engineering im Indexing-Bereich.
German Engineering, das gefällt mir, das ist gut. Da gibt es das Spaltmaß. Also ihr habt sozusagen, wie die Autos das Spaltmaß habt ihr das German Engineering beim Tracking.
Ja, wir begeistern uns tatsächlich, wie viele Ingenieure für langweilige Sachen wie, Zehntel Basispunkte, Risikotreiber in einem MSCI World. Und wenn wir mit Indexanbietern reden, ne, dass wir uns jetzt Sorgen darüber machen, wie die Indizes funktionieren und funktionieren werden, dann wird uns immer gesagt, ihr seid die Einzigen, die Frage gestellt habt. Alle anderen tracken einfach nur. Wir interessieren uns einfach für Details. Und das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Zweiter, die Großen haben ja auch einen Markt, aber selbst als Privatkunde möchte man jetzt nicht unbedingt alles mit einem Provider haben. Das heißt, klugen Risiko gibt es auch mit Providern. Deswegen auch eine gesunde Diversifikation im Portfolio haben, ist gut. Und selbst für US-Aktien haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Angebot und werden da auch manchmal einfach zu wenig wahrgenommen als Anbieter, weil man denkt an die Amerikaner für amerikanisches Exposure. Ja.
Jetzt hat Nando ja schon die gute Frage gestellt, MSCI World, warum bei euch? Und vielleicht kannst du uns nochmal genau sagen, da gibt es ja diese normale physische Replikation und dann gibt es so eine Sampled, wo man sagt so, wir haben das jetzt, wir wollen nicht alle 1782 oder wie viel es auch immer sind, oder sind es 1000, weiß ich nicht, sondern wir nehmen nur 1300 und den Rest bilden wir irgendwie anders ab über irgendeine Sampling-Methode. Ja. Kannst du uns das mal genau erklären, wie man das macht und wo dann das Engineering, das Deutsche kommt und wie du dann nächtelang an deinem Rechner sitzt und noch ein 0,1% für uns rausholst oder ein 100.
Es gibt zwei Gründe, warum man ein sogenanntes Sampling im Portfolio für Aktien macht. Ne? Es gibt zwei Gründe. Einmal, weil der ETF klein ist und man noch nicht alle Aktien kaufen kann. Das ist ja für ein Old Country World ETF der Fall. Also bei uns nicht mehr, weil wir mehr als 2 Milliarden haben. Aber wenn man ja ganz klein ist, dann muss man ja damit schon anfangen. Emerging Markets ist auch ein Beispiel. Small Cap ist auch ein Beispiel. Es gibt einfach zu viele Aktien und zu wenig Geld im ETF. Und zu wenig Geld, das klingt ein bisschen dumm, aber...
Das klingt total plausibel.
Und 100 Millionen ist ja für einen Small Cap ETF eigentlich fast zu wenig. Ne? Also ich rede ja von Größenordnungen, die klingen ein bisschen komisch, aber so ist es. Man hat ja in einem World Small Cap ETF, den haben wir ja nicht im Angebot, wir haben einen Euro Small Cap, aber selbst Europe Small Cap hat mehr als 2000 Unternehmen drin, ne? Das heißt, da muss man ja mit dem Geld, welches man hat, tatsächlich auch Kleinbeträge investieren. Das wird schwierig, wenn man nicht genug AUM, also verwaltetes Vermögen hatte. Also das ist der erste Grund. Ne? Technisch, Fonds ist zu klein, Index ist relativ schwierig zu replizieren. Der zweite Grund ist, man ist nicht detailorientiert und man macht es, weil da gibt es ja weniger Trades. Man muss ja schließlich weniger Trades machen, wenn man ein Sample hat. Und da muss man immer gucken, wie viele Aktien gibt es im ETF versus wie viele Aktien gibt es im Index. das kann man ja sehen. Diese Indizes sind öffentlich verfügbar. Meistens haben ja auch sogar die Webseiten ja diese Information. Also ein guter Indikator ist immer zu gucken, wie viele Aktien habt ihr in eurem ETF? Und dann werdet ihr gucken, ja, bei uns haben wir immer eine sehr hohe Anzahl an Aktien. Meistens ungefähr die gleiche Anzahl wie der Index. Warum? Weil es genauer ist. Und es gibt ja kein Hokuspokus, es gibt kein Simsalabim in Sampled Replication.
Aber erklär uns mal, wie das funktioniert. Die Leute wollen es ja kapieren. Also du sagst dann einfach, die restlichen 1000 Aktien, die zu klein sind, die packe ich mit einer Aktie. Da habe ich mal geguckt, historisch läuft die eine Aktie wie eigentlich die untersten 1000. Und dann kaufe ich die eine Aktie und sage, ich habe die untersten 1000 abgedeckt. Muss man sich das so vorstellen? Oder wie läuft diese Methode, dieses Hokuspokus, was du ja uns gerade gesagt hast? Es muss ja irgendeine Idee geben, wie ich dann sage, okay, das unterste habe ich halt nicht, aber ich habe das versucht mit dem und dem abzudecken.
Ja, also das was man ja als Portfolio-Manager ja als Sorge hat in Passive Asset Management, ist, dass man eine Aktie im Portfolio nicht hat, die aber im Index ist und gut performt. Ein ganz, ganz banales Beispiel. Ich habe eine Aktie 0,1% im Portfolio irgendwie nicht gehabt. Ja, also würden wir nie machen, aber stellen wir uns jetzt vor, wir haben einfach eine 0,1% Aktie im Index nicht dabei gehabt, die haben wir noch nicht gekauft, lalala. Also da hat ja der ETF gewonnen, weil er die Aktie nicht da hatte, ne? Und der ETF hatte, der Index hatte sie, der ETF nicht. Und deswegen hat der ETF um 0,1% outperformed. Super. Mhm. So. Was passiert, wenn diese Aktie sich verdreifacht, verzehnfacht, verhundertfacht? Also bei Small Caps eben kann sich eine Aktie über die Zeit ganz gut verhundertfachen. Wenn man die nicht dabei hat, kann der Tracking-Gerob massiv werden, also die Tracking-Difference sozusagen, ne, massiv werden. Und der ETF kann ja massiv underperformen gegenüber dem Index. Also eine Aktie nicht dabei zu haben, ist ein sehr gefährliches Spiel.
Okay. Aber wird die Gewichtung nicht immer angepasst dann irgendwo? Gerade auch bei diesen Small Cap-Fonds.
Eben. Also das war jetzt ein bisschen so die Einführung. Jetzt kommt der Mathematiker und fängt an, langweilig zu werden. Sei einfach Bescheid, wenn es einfach zu langweilig ist. So, okay. Eine Optimierung fängt erstmal mit einer Unterscheidung der unterschiedlichen Risikotreiber in dem Benchmark-Index. Nehmen wir MSCI World. Was treibt denn MSCI World eigentlich, ne, für Risiken? Also die ersten Risiken im MSCI World sind eigentlich Sektorenrisiken. Also IT, Healthcare, das ist das, was hier die Kurse im MSCI World erstmal treibt. So, die zweite Risikokategorie ist Regionen. Also USA versus Europa und so weiter. Ne? Wenn die Japan gut funktioniert, ne, dann treibt sie auch den MSCI World. So, das ist die zweite Kategorie. Die dritte Kategorie ist Single Stocks. Also ob man die Gewichte der Magnificent Seven beispielsweise im MSCI World richtig hinbekommen hat. Richtig, haargenau richtig. Und das ist ja ein Optimierer. Ne? Der schaut sich ja diese ganzen Faktoren an und passt auf, dass wir da keine sogenannten aktiven Risiken, und bei Passive ist Active Risk nicht gut, dass wir diese aktiven Risiken minimieren. Und das ist ein Optimierer, das ist ja eine Formel, die basiert auf vergangenen Daten, vergangene Preise von Single Stocks und macht eine sogenannte Optimierungsarbeit. Ja, das ist eigentlich eine lineare Optimierung, ne, im mathematischen Sinne. Das heißt, da gibt es ja Lösungen dafür und da muss man sich eine Maschine aussuchen, die ja von solchen Lösungen die stabilste Lösung findet, weil man eben das Ganze anpassen muss. Und wenn man es regelmäßig anpasst und der Optimierer wechselt die Meinung, dann hat man einen sogenannten Turnover. Man hat ja Single Stocks gekauft und verkauft, wo man sich fragt, warum man das hier machen muss. Ne? Also es gibt ja schon eine Kunst und eine Technik in der Optimierung, in dem Sampling. Und das Sampling basiert ja auf diesen Risikotreibern. Deswegen redet man überhaupt von Sampling, weil man ja Risikosamples hat. Und die müssen repräsentativ sein, wie jeder Sample.
Okay, jetzt gucke ich, es gibt eine schöne Seite, die heißt trackingdifferences.com. Da kann man genau die Tracking-Differenzen sehen. Die ist wirklich sehr schön. Und wenn ich jetzt den MSCI World aufmache, seid ihr auf Platz 1 und auf Platz 3. Also kann ich sagen, Olivier, Glückwunsch, das hast du gut gemacht. Und der oberste ist, man könnte sich's auch vorstellen, ein Swap-basiert. Und das ist auch immer ein Thema, was wir hier ganz häufig haben, Swap-basiert. Jetzt erklär uns genau, was da passiert. Und was passiert, wenn irgendwas ganz schief läuft? Weil wenn ich jetzt meinen Sparplan mache über 100 Jahre und ich gucke mir die restliche Geschichte an, da gab es in 100 Jahren gab es Kriege, Finanzkrisen, Bankenkrisen, was auch immer für Krisen. Und da will ich auch sicher sein, dass da mein Swap-basiert, wenn ich auf Swap mache, dann auch wirklich noch existiert. Vielleicht erklärst du uns erstmal, wie Swap-basiert funktioniert und wo die Risiken sind und warum du gegebenenfalls auch für ein 100-jähriges Investment Swap-basiert nehmen würdest.
Ja, gerne. Also eins, ich möchte trotzdem sagen, warum haben wir swap-basierte ETFs? Warum komplex, wenn es auch einfach geht? Ne? Man könnte sagen, ja, warum brauchen wir die? Die Antwort ist erstmal bei US-Aktien, dass swap-basierte ETFs eine bessere Performance erreichen. Ne? Das ist erstmal die Raison d'être, ja, die Daseinsberechtigung für swap-basierte ETFs. Und die wird es immer geben, diese swap-basierten ETFs. So, und dann wie funktioniert's? Also, wenn ich es schaffe...
Das ist Steuer. Ja. Du musst vielleicht erklären, warum das so ist, wegen der Steuer. Weil die einfach die Steuer günstiger ist für swap-basierte als für normale... Das ist das Geheimnis dahinter, richtig?
Das ist das Geheimnis. Also US-Aktien ist ein Ding. Dann gibt es ja auch weitere Ineffizienzen. In Indien gibt es welche, in China gibt es welche. Also da muss man immer gucken, in welchem Markt man unterwegs ist und wo Swap eigentlich sinnvoll ist. Und ehrlich gesagt, der Markt entscheidet das. Ne? Wenn ihr seht, dass ein Swap-basierter ETF ganz viele Assets hat, also ganz viel Vermögen, dann heißt es, dass es wahrscheinlich einen Nutzen hat. Die Leute machen es ja nicht aus Spaß, weil Swap-basierte Produkte sind komplexer als direkt replizierende Produkte. Also wenn sie Assets haben, heißt es, die haben einen Nutzen. So, und jetzt hier ein Nutzen, ja, ist ja auch trackingbar. Warum? Also wie funktioniert das? Also man hat ja vielleicht in der alten Welt noch im Kopf, was ein Zertifikat ist. Ne? Wenn man ein Zertifikat kauft, dann ist es erstmal eine Schuldverschreibung. Das heißt, jemand ist uns etwas schuldig. Und das ist auch ein Versprechen. Ne? Die Bank, die das Zertifikat emittiert, verspricht die Performance eines Produkts oder eines Index. Nehmen wir hier MSCI World. Und ich kann tatsächlich mal mir von der Bank, von einer Bank, ein Zertifikat kaufen, der so macht, dass die Bank mir die Performance von der MSCI World verspricht. Das ist eine Schuldverschreibung und das kann man ja kaufen. Ja, ein Nachteil ist, naja, wenn die Bank pleite geht, dann hat man möglicherweise Verluste, weil die Bank kann ja ihr Versprechen nicht mehr entgegenkommen. Mhm. Aber grundsätzlich sind Swaps ähnlich wie Zertifikate in dem Sinne, dass es nicht börsennotierte Zertifikate sind. Das sind auch nicht securitized, also das sind keine Wertpapiere mehr. Das sind sogenannte OTC-Kontrakte, also über den Tresen, over the counter. Und die sind ja auch personalisiert, ja. Aber das funktioniert genau wie ein Zertifikat. Das ist immer noch ein Swap, ein Versprechen, um die Performance eines Index zu liefern. Und deswegen ist dann der ETF ja so nah an dem Index dran, weil er ja auch von der Bank oder von den Banken das Versprechen erhalten hat, dass es so wird. Nur der Unterschied von Swap zu Zertifikat ist, dass ein Swap ein sogenanntes Vermögen, also Substitute Basket nennen wir das, ein Sondervermögen bekommt, von der Bank hinterlegt, das dafür da ist, wenn die Bank eigentlich auch ihr Versprechen nicht mehr nachkommen kann. So, und das sind ja diese japanische Aktien, wovon du manchmal redest, ja, Holger? Ja. Und warum japanisch? Naja, die Bank ist ja nicht dumm und wird uns Aktien geben, die sowohl liquide sind als auch, naja, den geringsten Leihwert haben, wo sie die Aktien dann auch woanders nicht verbarwerten würden. Sie müssen ja trotzdem liquide sein, aber ganz normal haben japanische Aktien einen relativ geringen Leihwert. Und deswegen sind sie auch ganz praktisch super liquide Large Caps und naja, für die Bank erstmal ganz gewöhnlich. Der Kunde hatte ja, wir haben ja was davon, weil das, was die Bank für günstig hält, widerspiegelt sie direkt in dem Swap. Und das heißt, dass wir ja dadurch eine bessere Performance bekommen.
Aber jetzt nochmal mit den japanischen Aktien. Es geht darum, man hat einen DAX-ETF-Swap und wenn man dann die Titel sich runterlädt, sieht man auf einmal japanische Aktien und sagt sich so, Moment mal, ich bin doch hier bei DAX, da sind doch 40 deutsche Werte. Erklär uns jetzt mal genau, wie das funktioniert, damit die Leute nicht denken so, hä? Er redet hier über japanische Aktien. Vorhin waren wir bei Nikkei, ja, aber nee, wir sind jetzt einfach mal ein DAX-ETF, wo wir japanische Aktien finden, wenn wir uns das runterladen. Ja, ne? Wie geht das? Warum ist das so? Und wie wird das dann doch zu einem DAX verwandelt?
So, dass wir es verstehen, Olivier. Genau, wir wollen das verstehen. Das ist jetzt die große Challenge.
Ja, aber, ja. Und wir wollen das Gefühl haben, nicht wie die Lehmann-Oma irgendwann dazustehen und irgendwie in irgendwelchen Fernsehdokus zu erzählen zu müssen, wie
sie aus Versehen in japanischen Aktien pleite gehen.
Also, so ist es. Und die japanischen Aktien sind ja da, die können wir ja nicht wegwerfen. Ne? Also ein Swap-Produkt ist komplexer als ein Nicht-Swap-Produkt und deswegen muss sich ja jeder erstmal überlegen, ob ein Swap-Produkt für sich da ist und was, wie gesagt, ne, was bringt dieses Swap-Produkt? Wie viel Performance bringt mir das über einem ganz normalen ETF, der nicht Swap-basiert ist, also replizierend, und ist mir das dann auch wert? Ne? Also zu eurer Frage, ja, mein Job ist jetzt fertig, weil ich weiß, mein Fonds hat erstmal ein Versprechen eingekauft von der Bank. Das heißt, solange die Bank am Leben ist, es zählt erstmal nur das Versprechen der Bank. Alles andere ist sozusagen ein Sondervermögen, welches nur im Falle einer Insolvenz tatsächlich finanziell eine Bedeutung bekommt. Außerhalb von solchen Insolvenzfällen hat das, was der Fonds im Sondervermögen hält, keine Bedeutung.
Ja.
Warum? Weil die Performance von diesem Wertpapierkorb wird durch die Swap-Transaktion als einer der unterschiedlichen Klauseln in der Swap-Transaktion weggetauscht. Ne? Weggetauscht gegen die Performance von dem DAX. Das heißt, solange die Bank am Leben ist, kann die Bank eigentlich als Sicherheiten oder Substitute Basket alles hinterlegen, was liquide ist, an Aktien. Ist es dem Investor im Grunde egal? Es ist dann nicht mehr egal, wenn so eine große Bank dann pleite geht und ihr Versprechen nicht mehr nachkommen kann. Und dann hat man.
Was passiert dann?
Ja, dann hat man
plötzlich. Erzähl mal, was denn passiert.
Haben wir plötzlich einen Haufen an japanischen Aktien im Vermögen. Ja? Also, wenn eine große Bank wie die, die wir ja in solchen Swap-ETFs haben, wenn sie pleite geht, kann man sich ja vorstellen, was der DAX gemacht hat und was der Nikkei gemacht hat. Ne? Da wird man aber gucken, was der Wert solcher japanischen Aktien erstmal hat und was für einen Wert der DAX gehabt hat. Und diese Differenz wird das Risiko des Anlegers sein. Also wir haben natürlich auch Klauseln, wo wir da ein bisschen Überkollateralisierung machen, dass wir ja einen Puffer haben, falls der Yen oder wir sagen jetzt Yen, aber das kann auch andere Aktien sein, ne? Falls der Aktienkorb doch schlechter performt als der Underlying Index, dass wir da ein bisschen Puffer haben. Aber ich muss sagen, im Grunde genommen ist das Risiko, was der Swap-ETF-Investor trägt. Es ist im Falle von solchen Investoren in Insolvenzen, Entschuldigung, dass es die Performance, dass der Investor die Performance des Index nicht mehr geliefert bekommt, sondern also für einen Tag, ne, der Tag der Insolvenz, für den einen Tag bekommt er ja diese Performance nicht mehr. Ne? Und dann muss man gucken, was dann da rauskommt.
Oh. Okay, war gar nicht so schwierig.
Aber für einen Tag nur, das finde ich ist überschaubar.
Warum für einen Tag?
Der Rest ist ja abgesichert. Angepasst.
Genau, deswegen.
Ja, okay. Aber das, okay. Ist ja dann wirklich selbst im schlimmsten Fall nicht viel, oder?
War nicht viel, das kann ich jetzt nicht sagen. Also man hat ja auch Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ne? Aber das ist konzipiert erstmal dafür, dass es so gering ist wie möglich. Dafür haben sich ja auch Regulierungsbehörden Gedanken gemacht. Fondsassoziationen haben wir da Gedanken gemacht. Gibt es jetzt erstmal ein Best Practice sozusagen? Ne? Also die beste Art und Weise, Swap-ETFs zu machen, die gibt es mittlerweile. Wir konformieren uns zu diesem Best Practice, die es am Markt gibt. Eine davon auch ist, naja, der Swap muss transparent sein. Ne? Das heißt, man muss da auch transparent disclosen, was ja im Swap eingezahlt wird, ausgezahlt wird, ob es Swap-Kosten gibt. Achtung, einige Providers haben Swap-Kosten. Werden sie transparent oder intransparent nochmal Bescheid geben? Das kommt auf die TER drauf. Also immer gerne aufpassen bei Swap-ETFs, ob es nicht versteckte Kosten gibt. Und das Ganze ist ja wirklich der Marktstandard mittlerweile.
Sag mal, wenn wir aber sagen, wir ETFs sind ja häufig wirklich langfristige Produkte, Holger hat schon gesagt, Vermögensaufbau, Basisinvestment. Sollte man dann nicht sagen, okay, ich möchte da wirklich jegliches Risiko draußen haben, also Swap-Risiko, ja, die sind vielleicht ein bisschen effizienter und in der Performance ein bisschen besser, aber sollte man dann mit einem Anlagehorizont, was ich, von 10, 20, 30 Jahren dann darauf eventuell nicht einfach verzichten? Auf die Swap-Variante?
Ja, das kann sein. Also es kommt darauf an, was die Kunden haben wollen. Einige Kunden schauen wirklich auf den letzten Basispunkten an Performance nach Kosten. Und dafür nehmen sie trotzdem langfristig das Risiko ein. Wie gesagt, das Risiko beträgt ja vielleicht nicht viel, aber es bleibt ein Risiko. Das nehmen sie trotzdem ein, weil sie ja dafür einen Swap-Spread bekommen. Und diesen Swap-Spread, der wird ja reinvestiert. Das heißt, da gibt es ja auch mal so einen schönen quasi
Zinseszinseffekt,
danke. Also welchen man, also einige Kunden sagen, nee, also das ist mir jetzt zu wichtig, dass ich ja diese Performance nicht verpasse.
Okay. Ja, und der ist natürlich gerade langfristig wieder dann beträchtlicher im Zweifel.
Eben, ja.
Ich,
okay. Ja, eben.
Ich gucke hier nur gerade, bei Tracking Difference habt ihr 0,34 Prozentpunkte Outperformance durch irgendeine Swap-Geschichte. Das ist doch nicht schlecht, oder?
Schlecht.
Zumindest sagt die Website das. Ob das jetzt auch eure Daten sind, weiß ich nicht. Ich finde nur Tracking Difference. Da kann jeder mal schauen, immer wie die Sachen gemacht sind.
Das ist der Vorsprung zur Nicht-Swap-Variante.
Nee, es gibt auch noch einen, die nicht Swap ist. Da haben sie auch einen Vorsprung von 0,19. Also 0,19 Prozentpunkte. Seid ihr besser als die, da habt ihr wahrscheinlich, weil ihr es in Irland aufgelegt habt, kriegt ihr doch einen gewissen Steuervorteil, weil ihr nicht die volle...
Den Link sollten wir mal
ihr seid richtige Kenner, ihr seid richtige Profis. Ich bin beeindruckt.
Gut. Jetzt wollen wir natürlich noch eine Sache wissen, wenn wir Vietnam, das ist so ein Markt, das ist, da liest man immer, dieses Land, das blüht, das geht, da geht richtig was los. Dann habt ihr dann ETF im Angebot, dann ist schon der vietnamesische Markt ist schon nicht so geil gelaufen, dass man denken könnte, sag mal, den Leuten geht es immer besser, sehe ich im Index nicht. Und wenn ich dann nochmal euren Tracking-Error dagegen sehe und danach sehe, was ihr draus macht, dann denke ich so, dann weine ich, fange ich an zu weinen und denke mir, habe ich für die jetzt eine Spende gemacht für die Vietnamesen. Kannst du uns erklären, was da los ist und warum dieser Vietnam-ETF irgendwie so ein Pain ist?
Ja, also wir haben ja auch in Emerging Markets eine relativ große Suite an Swap-Produkten, weil wir denken, dass die Märkte auch uns zu heikel sind für Direct Investments. Mit Direct Investments in Emerging Markets hat man ganz viele Sachen zu überprüfen. Man muss ja eine steuerliche Behandlung des Fonds genehmigen lassen, intern und extern. Man muss ja mit der Steuerbehörde sprechen, wie der Fonds als irischer oder luxemburgischer Investment Vehicle dann versteuert wird. Man muss ja auch gucken, ob man da auch Lagerstellen lokal bekommt, ne? Und dass man ja auch lokal dann einfach alle Regularien hinterher läuft. Es ist ja kein einfaches Ding. Ne? Aber das zahlen wir ja im Swap drin, dass das für uns eine Counterparty macht. Das heißt, wir haben da, und das ist ja auch auf der Webseite, ich habe ja auch darüber gesprochen, es gibt Swap-Kosten manchmal. Und für Emerging Market Aktien gibt es tatsächlich negative Spreads. Also das heißt, der Fonds muss für die Replikation des Index noch einen Schnaps zahlen an die Swap-Counterparty. Und das lassen wir jetzt auch kompetitiv laufen lassen. Ne? Wir vertrauen den Preisen einer Swap-Counterparty nicht, sondern wir fragen natürlich den ganzen Markt. So. Und Vietnam ist so etwas, wir haben ja auch ein relativ, für die Marketgröße, ein relativ großes Produkt. Und deswegen sind wir ja auch regelmäßig in Kontakt mit den Swap-Kontrahenten. Es ist tatsächlich kein einfacher Markt. Ich kann euch sagen, eins kann ich euch sagen, Market Cap in Acqui, in überall, ja, ist Market Cap ein sehr, sehr gutes Zeichen für Liquidität. Vietnam ist nicht einmal ein Emerging Market. Es ist ein sogenannter Frontier Market. Da zählt alle Regeln, die wir ja sehen in der Acqui-Welt, die zählen nicht mehr. Das ist wirklich Emerging Markets im Sinne, wie ein Privatanleger sich Emerging Market vorstellen kann. Und dadurch entstehen natürlich Kosten auf der Swap-Kontrahenten-Seite dafür, dass der Investor eigentlich schon einen sehr geringen Tracking-Error bekommt und natürlich auch eine größere Tracking-Differenz, weil ja innerhalb der Replizierung Kosten anfallen.
Okay. Jetzt haben wir das auch verstanden, aber...
Ja, so toll ist es nicht,
traurig.
Viele Investoren trauen sich ja trotzdem. Wir haben ja den größten Vietnam-ETF und nicht umsonst, weil wir wegen der Nearshoring-Story zu China auf jeden Fall Vietnam sehen, das Anleger als einer der potenziellen Gewinner. Der andere Gewinner ist natürlich Indien und das hat dann auch andere Proportionen, ja.
Indien ist ja auch so ein Fall, wo man als Europäer ganz schwierig nur anlegen kann. Also auch das ist ein Markt, wenn man mal indische Aktien kaufen will. Das ist wirklich Pain. Insofern.
Aber vielleicht nochmal eine Frage, weil Vietnam ist ja sehr umstritten immer, ne, aus den genannten Gründen. Ja. Wir diskutieren wir auch mal. Wer ist denn der auslösende Faktor am Ende bei euch, der sagt, komm, wir machen das jetzt, ja? Es ist irgendwie schwieriger. Es ist auch, wir wissen auch nicht, ob es funktioniert. Ist das dann, kommt das jetzt beispielsweise von institutioneller Seite? Oder sagt ihr selbst im Haus, wie du gerade sagst, hey, komm, das ist so ein Player, der im Schatten von China oder irgendwie die neue Werkstatt der Werkbank der Welt etc. Wer fällt dann die Entscheidung?
Nein.
Das ist ja wie gesagt ein durchaus umstrittenes Produkt oder zumindest eine umstrittene Anlageidee.
Also ich hätte es gerne, dass der Olivier dann über alles entscheidet, dann wären ja die Extra-Cash wäre wahrscheinlich schon pleite, ja. Das heißt, es ist eine Teamentscheidung. Das ist sehr wichtig. Eine Teamentscheidung, Vertrieb, Produkt, Portfolio-Management. Die müssen alle ihr Senf dazu geben, ob eine Idee gut ist, ob wir, also wirklich auch, können wir das Produkt so bringen, dass wenn wir es, MSCI India nennen, dass wir tatsächlich auch die MSCI India Index Performance erreichen. Also kriegen wir das hin, ne? Dass wir das tun, was ja auf dem Schild steht. Und dann, was denken wir, werden die Investoren haben wollen? Was sagen die Investoren jetzt schon dazu? Und da gibt es ja mehrere Lösungswege. Ne? Einmal fragt ja der Kunde danach und will eigentlich wissen und denken wir, okay, eigentlich ist eine gute Idee. Die kommt ja nicht von uns, aber das ist eine gute Idee, lass uns das da machen. Ne? Oder kein Mensch fragt danach, aber wir denken, na ja, wir sind ja ein Supermarkt. Und wir wollen das auch haben für den Fall, wo es irgendwann mal jemand haben will. In dem Falle schauen wir uns dann genau an, wie einfach ist es, kriegen wir das ja auch hin, ohne zu großen Aufwand. Welche Priorität hat das? Ne? Weil Kunden haben ja Priorität. Also die Gegenwart hat ja Priorität über die Zukunft sozusagen. Das sind ja alles die Kriterien, die uns dazu führen, da ETFs aufzulegen. Aber Vietnam haben wir eigentlich schon seit mehreren Jahren. Ne? Das ist ja nichts Neues.
Ja, das stimmt. Wie groß muss eigentlich ein ETF sein, damit er erfolgreich ist? Es gibt ja immer so Mindestgrößen, sagen viele 50 Millionen, besser 100 Millionen. Ja. Also kann man das sehen, auch als Kunde, wenn das Ding nicht groß wird, dann bin ich eigentlich in einem Verliererprodukt drin?
Also da,
was ist die Größe?
Also ich muss da auch als guter Rentenfan da mal einspringen und sagen, Achtung, es gibt ja einen großen Unterschied, ob man über Renten-ETFs oder Aktien-ETFs redet. Ne? Ein Renten-ETF braucht Scale, also er braucht Volumen, er braucht Assets under Management, damit wir da Pricing Power bei den Bonds hatten. Also Pricing Power ist, wir sind großer Käufer von der Anleihe im Primärmarkt, im Sekundärmarkt und deswegen kriegen wir gute Preise. Also dieser Scale-Faktor, ne, für Renten-ETFs ist wichtig. Ich glaube, 50 bis 100 ist ja das absolute Minimum. Wenn man langfristig investieren will, dann reicht das. Wenn man kurzfristig investieren will, dann ist wahrscheinlich eher so 500 bis eine Milliarde noch besser, weil man ja beim Rein- und Rausgehen einfach noch bessere Preise bekommt.
Und bei Aktien?
Bei Aktien. Also eigentlich ist es piepegal, wie groß das Produkt ist. Es ist eigentlich pipinal. Warum? Wirklich? Weil der Aktienmarkt so liquide ist, dass man ja diese zweite Layer...
Ja gut, unter dem...
Ja, aber du steckst ja Ressourcen
auf. Aber du hast ja regulatorische Sachen. Du musst ja einen Prospekt machen. Ich mache ja keinen Prospekt. So wie du es vorhin geschildert hast, scheint ja ein Prospekt nicht einfach zu sein, dass ich auf die Taste drücke und dann wird es die künstliche Intelligenz mir so machen, dass es okay ist. Ja. So, ich muss es anmelden, ich muss das, dann muss ich zu meinem Vertrieb gehen, dann muss der Vertrieb mit irgendeinem Broker was ausmachen und so weiter. Denn deswegen muss es ja eine gewisse Mindestgröße haben. Dachte ich jetzt immer.
Aber wenn du sagst, Ich habe jetzt die Investorensicht, ja genommen. Und als Privatinvestor sollte es mir im Zweifel piep egal sein, wie groß der ETF im Aktienbereich ist. Im Rentenbereich nicht. Im Rentenbereich tatsächlich, wenn man langfristig investiert, ist das Volumen weniger wichtig. Wenn man kurzfristig investiert, ist das Volumen noch wichtiger. Aktienbereich für mich als Provider, da müssen wir ja auch irgendwie unsere liebenden Arbeitnehmer, also mich selbst, auch sehr gut bezahlen. Nicht gut genug, aber gut genug. Man muss ja auch dafür sorgen, dass man kompetitiv ist. Ne?
Jetzt ist die Frage, wie viel müssen die an den Indexbetreiber bezahlen? Da sagen ja viele, oh, der MSCI, der hat so einen klingenden Namen. Da muss ich immer so viel zahlen. Jetzt gehe ich lieber zu entweder FTSE, Russell FTSE oder zu, wie heißt der deutsche Indexanbieter?
Solactive.
Solactive, genau. Die bauen das mir einfach nach
und
machen das für die für ein Zehntel des Preises. Ja. Erklär mir mal, was da dran ist und ob das Mythos oder ob das Realität ist.
Ja, also ein bisschen self-fulfilling prophecy, ne? Also selbstrealisierende Prophezei ist ja auch dabei. Warum? Weil der ETF-Markt in Europa, der ist ja gut 80% institutionell getrieben. Das heißt, die ETFs werden statistisch gesehen meistens noch für Insti-Kunden aufgelegt. Wir sehen jetzt in der Revolution zu ETFs, sehen wir, dass es sich ändert. Aber das ist der Ist-Zustand. Ne? Und was passiert? Viele Kunden haben ja House-Benchmarks gewählt im Rahmen ihrer Anlagepolitik. Und sie brauchen dann entsprechend dieser Anlagepolitik investieren. Wenn sie S&P, MSCI oder sonst was aufgeschrieben haben, werden sie in diese entsprechenden Produkte investieren wollen, weil sie es ja quasi müssen. So entstehen Produkte mit namenhaften Index-Providers auf.
Okay.
Und dann ist das Volumen da. Das Volumen ist da, das heißt, die Competition am Pricing kann stattfinden. Dann kriegt der Retail-Investor natürlich das günstigste Pricing, was es geben kann für den jeweiligen Index-Provider. Wenn die groß, wenn die ETFs groß genug sind, werden sie sowieso günstiger gepreist. Und dann spielt die, sagen wir mal, die Gebühr des Index-Providers eine zweitrangige Rolle.
Okay, also 5 Milliarden MSCI wäre genauso günstig wie 1 Milliarde Solactive. Ich muss es jetzt einfach mal so für doof.
für uns als Provider wäre es ja ein gutes Beispiel, ja, ein guter Vergleich. Die Zahlen werden bestimmt nicht ganz stimmen, aber das ist ja so eine Größenordnung.
Okay, ungefähr. Wir haben jetzt habe ich gesehen, ihr seid noch nicht bei Krypto und wollt es aber noch machen demnächst. Ende März habe ich ja schon bei Bloomberg gesehen, ist schon einer gelistet, so ein Bitcoin-ETF, den ihr macht oder zumindest auf den MSCI Bitcoin Reference CMBR US-Dollar Index. Ja,
gut dokumentiert.
Erklär uns, was da erklär uns mal bitte, was da noch passiert und ob wir jetzt auch demnächst ganz groß bei Olivier in Krypto machen können.
Also,
und die Frage, die dann immer die Leute stellen, ist, habt ihr einen Auslieferungsanspruch, damit ich das steuerlich beim Olaf, die Olaf Scholz ist ja nicht mehr Finanzminister, beim Christian einreichen kann und nach einem Jahr das Ganze steuerfrei ist? Bitte. So, Olivier, erklär es uns.
Also Krypto ist ja eigentlich auch eine Assetklasse, die ins Portfolio langsam gehören muss. Nicht unbedingt, weil es massiv nach oben gehen sollte, sondern weil es einfach massiv diversifizierend wirkt. Und da haben wir auch intern ein Paper dazu geschrieben. A bit of Bitcoin ist immer gut. Und das muss man sich dann als Beimischung mal immer anschauen. Egal, wo man herkommt. Also daher, ja, kommt
wie
hier...
Wie viel Prozent? Sag mal, wie viel Prozent? Weil die meisten Leute beimischen und sagen, nehme ich 50%, wäre ich schnell reich. Das ist es nicht. Sag mal, wie viel Prozent ungefähr, damit wir eine Größenordnung haben. 3, 4, 2?
Also das Paper sagt, naja, wenn man ja, das ist alles mathematisch, aber wenn man eine Kursschwankung, Toleranz, also Volatilität heißt das, ne? Wenn man eine Volatilitätstoleranz hat von mehr als 5%, dann fängt es an, sich zu lohnen, sich Krypto anzuschauen. Das ist dann auch proportionell zur Risikotoleranz. Es fängt ja mit 0,5% an, wenn man wirklich sehr, sehr geringe Risikotoleranz wie 5% Vola hat. So, das ist ja wie ein Renteninvestor. Aber das kann ja ruhig in die 5% gehen, wenn man ja eigentlich eher ein Aktieninvestor hat, ist und mehr als 10% oder 15% Volatilitätstoleranz hat. Und natürlich sieht, wenn man in die Vergangenheit schaut, performancetechnisch wunderbar aus. Ich sage mal so, es ist ja volatilitätsdämmend erstmal da, historisch gesehen. und bringt ja natürlich meinen zusätzlichen Risiko- und Renditetreiber ins Portfolio. Also der Anteil ist variabel, je nachdem, wie risikotolerant man ist. Viel über 5-10% geht es ja meistens nicht hinaus.
Aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wenn ich jetzt einen ETF mal nicht im normalen Sparplan habe beim Broker, dann macht der Broker das ja für mich. Aber wenn ich jetzt mal einen ETF kaufe, wo kaufe ich den? Das wollen die Leute auch immer wissen, weil es immer Riesenunterschiede gibt. Kaufe ich die an den Regionalbörsen, kaufe ich bei Xetra? Was kann man da sagen? Gibt es da irgendeine Untersuchung, wo du sagst, wenn ihr es kauft, dann macht es da, wenn ihr jetzt selbst entscheidet. Ja. Also bei den meisten Sparplänen macht es ja der Broker, der sucht aus, wann, wie, wo und überhaupt.
Ja, genau. Also ich bin da auch ein No-Frills-Investor. Ne? Für mich selbst investiere ich ja relativ mit weniger Frequenz. Ne? Das heißt, ich bin da, um mal so Sparpläne zu machen und mal einfach kurz Aktien rein, Augen zu und nach 20 Jahren wieder Augen auf. Das ist aber nicht jeder Investor so. Ne? Also für mich hat es jetzt tatsächlich, überlasse es den Online-Brokern und bezahle ja für die Orders, wenn sie kommen, aber für Leute im Team haben wir ja auch Leute, die ein bisschen häufiger handeln und da ist es wichtig, beim Broker zu gucken, erstmal, ob man ja für die Line bezahlt oder ob man es eigentlich pauschal schon abgedeckt bekommt und mit wem man das bezahlt. Allerdings, also im Insti-Bereich kann ich es euch sagen, einfach Market on Close, ne, im NAV zu handeln, ist meistens günstiger. Ob man das jetzt auch als Privatkunde tatsächlich sieht, dass es ja eher per NAV besser ist, das muss man ja selbst vergleichen und gucken, ob dieser Timing für mich wichtig ist, ne? Weil wenn man ja nur bei Market on Close dabei ist, dann muss man halt bis zum Nachmittag warten. Mhm. Wenn man eigentlich nicht warten kann, dann ist ja dieser Börsenhandel so wichtig. Dafür muss man natürlich ein bisschen mehr zahlen.
Okay, also man kann immer den NAV als Vergleich nehmen. Das ist ein gutes.
Ja,
das ist ein
gutes, ja.
Das ist ein guter Hinweis. So, bevor wir jetzt Schluss machen, ne? Holger hat es vorhin schon angeteasert. Wir müssen jetzt natürlich darauf eingehen. Also wir wissen alle, ETFs ist der neueste heiße Scheiß, eigentlich schon länger, bei Partys und so. Die Leute unterhalten sich über ETFs. Ich hatte das jetzt letztes Wochenende auch wieder. Da ging es um Krypto und ETFs und welche hast du denn und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, Olivier, vor ein paar Jahren, wenn man da irgendwie gesagt hat, ja, ich bin ETF-Konstrukteur oder Entwickler, das war jetzt noch nicht so der hippe Move sozusagen auf einer Party, aber heutzutage will das ja eigentlich jeder sein, ja. Wenn man dann nicht sich nur über ETFs unterhält, sondern auch sagt, ey, ich baue die Dinger, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Produkt des Jahrhunderts. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, unsere Hörer wollen natürlich wissen, wie werde ich denn sowas? Wie werde ich ETF-Konstrukteur? Wie kann ich sozusagen an dieser Speerspitze der Sparerentwicklung, sag nochmal, was hast du studiert? Was haben die Leute in eurem Team studiert? Was haben die so für Skills? Und jetzt sag bitte nicht, ja, es ist völlig egal, ob Geschichte oder Mathematik. Also schon so ein bisschen, dass man ein Gefühl bekommt, was muss ich denn können, um damit zu machen?
Ja, nee, also ich will das jetzt nicht wiederholen, was du gesagt hast, ich darf es nicht sagen, aber es ist ja auch schon, Talent kommt ja von jeder Art, von jedem Studium. Talent ist, was wir da für Talente suchen, ist Leute, die ein bisschen Intuition haben. Mit Investments leben. Also unsere meisten, also fast alle Kollegen haben ja selbst ein ETF-Portfolio. Ja? Die müssen ja in der Industrie irgendwie auch persönlich quasi mit drin stecken. Das ist auch wichtig. Analytisches Denken schadet nicht, ne? Dass man ja auch grob weiß, dass 10 Basispunkte ist 1 durch 1000. Es hilft im Leben, kann man ja auch lernen, muss man nicht, hilft aber so ein bisschen analytisches Denken. So, das, weil die Kraft von ETFs macht, ist manchmal einfach nur das starke Gesetz von großen Zahlen, ne? Also, dass man ja ganz viele Anleihen oder Aktien im Portfolio hat, das ist ja auch mal sich alles in der Volatilität mal risikomindernd auswirkt. Diese Leidenschaft für Zahlen, finde ich, ist immer gut, muss aber nicht sein. Also wir haben auch Leute, die einfach
so. Sag mal, was habt ihr im Team für Leute? Jetzt sag mir, wir kommen so nicht weiter. Sag mal einfach, was ist der Hauptberuf bei deinen Kollegen? Also wenn du bist ja, Mathematiker, ja, das wissen wir. Ja. Was sind die meisten bei
ja,
euch?
Ja, wir haben eine gesunde Mischung aus Mathematikern, BWLer und VWLern. Also okay, wirklich, gut. Leute, wenn ihr...
Also Philosophiestudenten sind es dann doch eher weniger.
Ja, weniger, aber in UK, also in England, kann man ja mit Philosophie in Oxford eigentlich alles im Leben machen, was man will.
Da muss nur Oxford draufstehen.
Ach, da muss ein kleines Sternchen, es muss Oxford oder Cambridge draufstehen, ja.
Okay. Jetzt wollen wir wissen, ist es wirklich so, dass du bei Partys heutzutage viel angesehener bist und insgesamt so dein Berufsbild, dass du sagst, Mensch, Olivier, du wirst auch mal eingeladen häufiger zu bestimmten Sachen, weil du halt einfach jetzt in der Branche bist, die hip ist? Spürst du das auch, dass es eine hippere Sache ist? Oder sagst du, nee, ich war immer schon der komische Mathematiker und stand in den Partys in der Ecke und ich hatte keine Antwort.
Komm, jetzt enttäusch mich nicht,
also
Olivier.
Es ist gut, dass ihr es sagt, weil ich verschweige meistens meinen Beruf, weil ich denke, die Leute werden es einfach nicht verstehen, was ich mache. Und es ist cool zu wissen, dass es Partys gibt, wo es Leute gibt, die da drauf
neugierig sind. Du sagst, du baust, mal ein, ich baue am Jahrhundertprodukt mit. Sag mal, Alter, das ist doch, das ist, jeder kann sich vorstellen, im Alter Flaschen sammelnd rumzuhängen oder auf der Straße irgendwie keine Wohnung mehr zu haben, weil die Wohnungsnot so groß ist. Und dann kommst du und löst ein zentrales Problem, Demografie, Altersarmut und sonst was. Da bist du der Bauer.
Das musst du viel besser nutzen,
Alter, das
musst du
besser verkaufen.
Und das, ich rede nicht von Nerdpartys oder so. Ganz normale Leute waren da, ja.
Ganz normale Leute. Sag's ja bitte meiner Familie weiter, weil das ist kaum zu erkennen. Man ist ja auch nur ein Player, ne, in der Industrie, aber...
sag mal, jetzt stapel mal nicht so tief, du musst es folgendermaßen sagen. Eben. Also möglicherweise ist euer Job bald durch die KI weg, aber ich gebe euch die Möglichkeit, mit meinem KI-Fonds trotzdem über die Runden zu kommen und ein glückliches Leben zu haben. Alter, das musst du mal anders verkaufen. Ihr braucht noch ein paar Marketing-Leute. Also ich würde mich anbieten hier.
Diesen Trieb spüren wir. Ja, wir haben ja bei Xtrackers auch mehrere Kampagnen in den Medien dann auch vor Ort angestoßen. Da machen wir, unsere Marketing-Kollegen machen einen wunderbaren Job und wir merken, das ist ja wirklich auch diese Retail-Revolution, die passiert. Die passiert, weil man muss sich ja mit seinen eigenen Finanzen beschäftigen. Es kostet weniger Geld, als wenn man es eigentlich anderen mal zu machen gibt. Viele Kunden haben das wahrgenommen, dass es eigentlich kein Hokuspokus ist, wenn man sich ein paar ETFs im Portfolio aussuchen kann. Und das wird uns die nächsten Jahre treiben. Und wie er sagt, also ich würde erwarten, dass es bald so ist, dass ich das eigentlich auch sagen darf, was ich im Leben mache.
Und das darfst du schon sagen.
Das darfst du jetzt sagen.
Wie ein Linienpilot, ja. Also das wäre ja mein Gott.
Genau. Ja, genau. Das ist falsch. So. Genau so wird es
genau
sein.
Genau, ETF-Entwickler ist der neue Pilot quasi.
Da kommt er, der Problemlöser.
Zumal Piloten wird es bald nicht mehr geben, weil das alles autonom fliegt.
Siehst du? Obwohl, vielleicht ist auch ETF irgendwann autonom. Vielleicht gibt es dann irgendwann nicht. Gut, aber das ist dann für die nächste Folge. Jetzt bist du erstmal der Held hier, der uns vor Altersarmut schützt und einfach das demografische Problem löst. Und
bin ich gerne.
Vielleicht auch demnächst für die Aktienrente vielleicht auch noch einen Fonds hergibt, der dann die Fonds Mikos investiert.
Es gibt also viel zu tun.
Es gibt viel zu tun, genau. Olivier, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir jetzt irgendwas vergessen, was unbedingt noch erzählt hätte werden müssen?
Nee, wir haben über die drei Revolutionen, ne, im ETF-Segment im Moment mal gesprochen. Renten-ETFs, Amerikanisierung und Retail-Kunden. Ja. Das war mir wichtig. So.
Und wir haben jetzt einen neuen ETF-Insider, den wir quasi dann immer wieder einladen können. Weil das Thema wird ja immer...
Die Renten-ETFs, irgendwann müssen wir über Renten-ETFs und diese ganzen Laufzeiten-Dinger, da müssen wir nochmal nächstes Mal sprechen.
Bitte.
Das machen wir, weil das ist nämlich auch ein richtig geiles Produkt.
Sehr Spezialfolge.
Dieses Laufzeitenprodukt bei Renten, wo man einfach auch die Sicherheit hat, dass man endlich mal mit einem Renten-ETF weiß, ich kriege, wenn da nicht die Hälfte im Fonds irgendwie pleite geht, dann Unternehmen 3,7% Rendite und das auch noch diversifiziert.
Ja, das ist schon ein geiles Produkt.
Da werden wir nächstes Mal drüber reden. Olivier, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann sagen wir viel Erfolg weiter bei den Zehntel und bei dem deutschen Ingenieurstum. Das finde ich super.
Danke, ich habe mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Ich meine, ich habe das jetzt behauptet, ich muss das mal testen mit diesem. Ich kann mir wirklich vorstellen, wenn ich jetzt auf der nächsten Party bin, und sage ich, hey Leute, ich bin ETF-Entwickler, ja, ich erschaffe sozusagen den geilen heißen Scheiß gerade.
Du meinst, das wäre besser als Podcaster? Ich bin mal gespannt.
Ja, Podcaster ist auch gut, gebe ich zu, aber vielleicht besser als Vergleich irgendwie so Finanzjournalist. Also ich kann mir vorstellen, dass man da relativ
stellvertretende Ressortleiter Wirtschaft
Finanzen, Innovation bei Welt, Herr Sommerfeld. Könntest du auch mal sagen.
Ja,
ich
meine, das stimmt.
Keine Ahnung, dass es besser ist.
Ich werde mal diese ETF-Entwickler-These versuchen zu überprüfen. Ja, weil das, ich glaube, da ist man, kann man ziemlich angesagt sein. Also ich werde natürlich dann auch sagen, ich
werde nicht
Felix Kohl.
Genau,
ich werde sagen, dass ich es da nicht bin, aber ich werde es testen. Das Swap-Problem, ja.
Wirst du da mit deinen Partygästen diskutieren. Ich bin mir ganz sicher, dann geht es so richtig los.
Ja, dann wird es ein Gäste kleiner Kreis. Dann werden
sie einen neuen Drink holen. Das ist so. Ja, aber trotzdem, ich fand, er hat uns alle Sachen, die wir wissen wollten und alle Sachen, die wir noch gar nicht wussten, dass wir sie wissen wollen, hat er uns beantwortet. Und ich finde es super. Jetzt wissen wir endlich, wie das Währungshedging funktioniert. Jeder kann jetzt sich angucken, will ich eine Währung hedgen? Und B, ist das überhaupt eine teure oder eine günstige Angelegenheit? Ey Leute, das ist so einfach jetzt. Das ist so einfach. Das ist wunderbar. Er hat noch über aktive ETFs, den Trend gesprochen. Und ich fand ja auch das Vietnam-Phänomen. Ja,
hat viele gute Beispiele. Ich hätte nie gedacht, dass ein solches Thema so bunt und klar besprochen werden kann. Also das war wirklich Edutainment wieder at its best. Also von daher... Ich bin begeistert. Ihr hoffentlich auch.
So, nächste Woche ist Osterwoche. Wer macht denn da hier in der Osterwoche?
Da haben wir ein Duo, also, was wir, glaube ich, schon lange nicht mehr hatten. Laurin und Philipp.
Okay.
Philipp, vielleicht bringt er ja auch ein paar Geschichten von seinen Reisen und Erlebnissen. Ich will da jetzt nichts verraten oder so, aber vielleicht bringt er ja ein paar Geschichten mit. Der gute Philipp.
Doch, wir wissen, dass er auf Bali war. Das haben wir, als ich kurz bevor er da in die Flitterwochen gefahren ist, hat er mir das nämlich erzählt, dass er nach Bali fährt.
Ja, hat er das auch hier im Podcast erzählt?
Das hat er auch im Podcast erzählt. Ja, gut.
Also dann wollen wir auf
das
jeden Fall.
Das mit den Flitterwochen hat er nicht erzählt. Das habe ich jetzt hier in das Skript ausgeplaudert.
Ja, gut, okay. Also das
ihr
ist
könnt
ja
mal hören, ob Philipp verheiratet genauso frisch und jung und fresh und edgy klingt wie.
Na klar. Weiß ich.
Es gibt Leute, die sind dann ganz andere Menschen.
Ja, das mag sein. Aber ich bin ja jetzt selbst schon ganz gespannt auf diese sozusagen Premiere als Verheirateter. Also von da, wenn ich schon gespannt bin und du, lieber Holger, ja sowieso, dann ist das doch ein sehr, sehr guter Grund, diesen Podcast hier zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
Und ihr hört dann Philipp und Laurin am Montag bei Welt ab 5 Uhr und überall, wo es Podcasts gibt.